Hallihallo oder auch Grüß Gott, wie man unten in Baden-Württemberg sagt. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drive Baby, der Motorrad-Podcast. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Rowena und ich freue mich riesig, dass du hier bist und in diese neue Folge eingeschaltet hast. Und ich freue mich vor allen Dingen auch über diese Folge, dass ich diese Folge heute aufnehmen kann, denn als ich überlegt habe, einen Podcast zu machen, habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, naja, was kann es den Leuten denn erzählen? Und unter anderem war das, was ich euch heute erzähle, ein ausschlaggebender Punkt, wo ich gesagt habe oder wo ich mir gedacht habe, oh, das muss ich einfach mal erzählen oder das will ich euch einfach mal erzählen. Das will ich einfach mehr Leute wissen lassen, denn ich war, jetzt greife ich vielleicht ein bisschen zu weit. Nee, das erzähle ich jetzt nicht. Das erzähle ich gleich, wenn es ins Eingemachte geht. Also zuerst einmal, wie gesagt, herzlich willkommen. Ich hoffe, dir und euch allen geht es da draußen gut. Ihr seid nicht in irgendeiner Weise infiziert, vom Virus angesteckt, wahrscheinlich in den meisten Fällen genervt von dem Thema Coronavirus und so weiter, würde ich behaupten. Ich auch, aber ich will auch gar nicht darüber sprechen, also nicht allzu sehr. Da ist jeder irgendwie, ja, muss jeder halt für sich seine eigene Meinung haben. Aber was einfach wirklich schade ist, ist, dass durch diesen Coronavirus das Auftaktrennen zur MotoGP-Saison 2020 jetzt abgesagt worden ist und auch das darauffolgende Rennen in Thailand. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut auf das kommende Wochenende und deswegen finde ich das wirklich sehr traurig und auch schade. Auch ein bisschen enttäuscht bin ich, aber nun gut, ist halt so. Mehr will ich darüber auch gar nicht sprechen. Das Thema ist schon einfach viel zu sehr verbreitet und überhaupt. Aber ich bleibe bei meinem Plan, denn ich möchte euch heute darüber erzählen oder davon erzählen, welche Erfahrung ich gemacht habe am Sachsenring 2018, als ich einen Mediapass hatte für das Fahrerlager. Und das war eines meiner schönsten Erlebnisse oder Wochenenden, die ich in meinem Leben bisher erfahren durfte. Und genau davon möchte ich dir bzw. euch allen heute erzählen. Ich war insgesamt dreimal hintereinander am Sachsenring. Das war 2016, das war 2017 und das war 2018. Letztes Jahr habe ich Pause gemacht einmal. Und ich weiß noch, wie ich jedes Jahr, also 2016 und 2017, eben oben am Sachsenringturm, der ja auch so angemalt ist wie eine Zielflagge, an diesen Gittern stand neben der Security und die Leute beobachtet habe, wie sie ins Fahrerlager reingingen und rauskamen. Rein, raus, rein, raus. Da sind Unmengen an Menschen drin, habe ich dann irgendwann festgestellt und dachte mir so, alter Schwede, wie kommen die Leute da rein? Warum haben die Leute so einen Pass? Warum, was kostet der? Wie bekomme ich so einen Pass? Was haben die, was ich nicht habe? Was machen die, was ich nicht mache? Wen kennen die, wen ich nicht kenne? Und vor allen Dingen auch, zwischendurch kam ehrlicherweise tatsächlich diese Frage, mit wem muss ich schlafen, damit ich diesen scheiß Pass bekomme? Letzteres war aber natürlich nur eine rhetorische Frage, das ist schon mal klar, ne? Also das war nicht ernst gemeint, aber ich dachte mir so, ich will da auch rein und ich will das auch irgendwie schaffen, da reinzukommen, nur wie ist die Frage und da konnte mir einfach niemand darauf eine Antwort geben. Und irgendwann habe ich dann auch mal, ich glaube, das war dann, als es die Tickets gab für 2017, habe ich direkt dann auf der Internetseite rumgeforscht nach Fahrerlager-Tickets und so. Da gab es aber nichts Wirkliches, außer, dass man für teuer Geld einfach mal in die Boxengasse gehen kann. Dann habe ich dort angerufen, gefragt, so, ja, wenn ich da jetzt so und so viel Geld für ausgebe, sehe ich dann nur die Boxen oder sehe ich dann eventuell auch mal den einen oder anderen Fahrer? Und da sagte die wirklich sehr nette Frau am Telefon, dass sie das nicht garantieren kann und in den meisten Fällen sich dann auch kein Fahrer blicken lassen würde. Dann dachte ich mir, ja gut, dann kann ich mir das viele Geld auch sparen, also dann kaufe ich wieder ein ganz normales Ticket und hoffe, dass ich vielleicht irgendwann mal so einen auf dem Weg oder auf der Straße treffe. War natürlich nicht so. Dementsprechend war ich umso glücklicher, als ich dann 2018 als Pressetante für die Motorrad dann einen Mediapass hatte und dann eben auch in das Fahrerlager durfte und dann auch festgestellt habe, es gibt nicht nur ein Fahrerlager am Sachsenring, sondern eben auch zwei. Und wie habe ich das gefeiert, als mir das zugesagt worden ist, von wegen Rowena, du kriegst ein Ticket fürs Fahrerlager und du darfst rein und du hast auch ein Ein Kollege von mir hat dann auch noch ein Hotel klar gemacht, von Michelin gesponsert und so weiter. Es war einfach ein enorm krasses Wochenende. Ich musste nichts bezahlen. Ich habe alles gesehen, was ich in meinem Leben sehen wollte am Sachsenring. Und es war einfach nur, oh, es war einfach nur faszinierend für mich. Absolut. Es war absolut auch abenteuerlich für mich. Und genau davon will ich eben euch heute auch erzählen. Du siehst vielleicht oder du merkst vielleicht auch, du siehst es jetzt nicht, aber du hörst vielleicht auch, dass ich jetzt schon wieder total aufgeregt werde, um euch davon zu erzählen, denn das ist einfach noch eine Erfahrung, wo ich mir im Nachhinein immer denke, boah, wenn es mir irgendwann schlecht geht oder so, dann denke ich immer an dieses Wochenende und es kommt sofort viel mehr Energie und ich bin sofort besser gelaunt und bin einfach nur dankbar darum, dass ich so etwas in meinem Leben erleben durfte und auch erfahren durfte. So. Ich hatte auf jeden Fall dieses Media-Ticket und ich bin da rein und war erstmal absolut platt und auch erstaunt davon, wie viele Leute tatsächlich Zugang zu diesen Fahrerlagern haben. Also ich, bis heute weiß ich nicht, warum da so viele Leute rumlaufen und woher, weshalb, warum, woher sie Tickets haben, was sie dort machen. Ich habe keine Ahnung, ich war einfach nur total erstaunt. Und wir hatten wunderbares Wetter, es war richtig Hochsommer 2018, dementsprechend lief auch da alles ziemlich knackig rum, vor allen Dingen die Grid Girls, die waren wirklich, da muss ich auch sagen, Mädels, die sind wirklich schön, also die Grid Girls sind wirklich schön, ob jetzt von Yamaha, Ducati, Suzuki, scheißegal, die sind wirklich alle richtig knackig und ich habe auch mit ein paar gequatscht. Das nehme ich einfach mal so vorweg, das fällt mir nämlich gerade ein. Und habe gesagt, so, ja, wie macht ihr das? Oder seid ihr eigentlich immer hier? Seid ihr von hier und macht das jetzt nur für dieses Wochenende? Und tatsächlich sind einige dabei, die reisen mit den Fahrern und mit den Teams mit. Das heißt, die sind an jedem Rennwochenende dabei. Das sind quasi festgebuchte Grid Girls und nicht welche von wegen, so jetzt sind wir in Deutschland, jetzt nehmen wir, rufen wir die Agentur an, die soll uns welche bringen oder so. Nee, die haben ihre festen Grid Girls. Was genau die dann damit machen in ihrer Freizeit, das, das weiß ich nicht. Das wäre jetzt zu spekulativ. Aber genau, und da sind auch wirklich welche bei, die sagen, ja, sie machen das, um ihr Studium, glaube ich, zu finanzieren. Wie zum Beispiel, die eine war gerade dabei, Medizin studieren. Also es war, das sind nicht einfach alles nur so Doofbrote, sondern das sind auch, die sind nicht nur schön, sondern die sind auch schlau. Vielleicht nicht alle, aber mit denen ich gesprochen habe, die schienen mir auch wirklich was auf dem Kasten zu haben. So viel vorweg. Also das war wirklich sehr nett und sehr schön. Ich habe viele schöne Fotos für meine Kumpels von den Grid Girls gemacht. Denn immer, wenn ich irgendwo auf einer Veranstaltung bin, mache ich natürlich auch schöne Fotos für meine Onkels. So, schöne Grüße an Axel. So, was wollte ich noch sagen? Ach ja, also du kommst dahin in dieses Fahrerlager, das dauert nicht lange, du siehst Gesichter, die du oder die dir total bekannt sind, von jedem Wochenende MotoGP gucken. Es dauert wirklich nicht lange, vielleicht eine Minute und dann siehst du auch schon die ersten bekannten Menschen. Und ich hatte eine Situation, oh je, ich war im Fahrerlager 2, also wie gesagt, es gibt zwei Fahrerlager, einmal da, wo die ganzen Teamwaggons sind, direkt hinter der Boxengasse und einmal da, wo einige bekannte Fahrer wie Rossi oder auch wie Dovizioso, Marc Marquez-Brüder, Iannone, ihre großen, wirklich riesengroßen Wohnmobile oder Häuser auf Rädern stehen haben. Und ich wollte gerade dorthin gehen, quasi in Richtung Wohnung oder Häuser auf Rädern. Da kam mir Eurosport-Moderator Jan Stecker entgegen. Und ich kenne Jan Stecker, ja. Und er kam mir entgegen und ich grüße ihn so, hey, hallo. Und er schaute mich an. Und in dem Moment, wo ich das sagte, kam auch schon direkt der Gedanke, oh, Rowena, oh, der kennt dich doch gar nicht. Nur weil du ihn kennst, kennt er dich aber nicht. Und ich musste in dem Moment auch sofort lachen und dachte mir so, ich habe wahrscheinlich auch irgendwie mir mit der Hand vor die Stirn gehauen, von wegen, oh, Rowena. Und er musste auch lachen und wusste halt sofort Bescheid. Und irgendwas habe ich zu ihm gesagt, wo ich sagte, oder ich glaube, ich habe zu ihm gesagt, so, alles klar bei dir und so. Und daraufhin sagte er, ah, nee, nicht ganz, ich habe heute mit dem Rücken und so. Und dann sind wir aber auch aneinander vorbeigelaufen. Aber das war, wo ich dachte, ah, oh, Rowena, nur weil du die alle kennst, heißt das nicht, dass die dich auch kennen. Das war eine Situation. Eine zweite war, da war ich mit meinem Kollegen im Intact-GP, in der Intact-GP-Box, genau. Wo damals, ich weiß gar nicht, wer war denn? Ach ja, Marcel Schrötter, glaube ich, unter anderem. Ich glaube, da stand das Motorrad von Marcel Schrötter. Der ist übrigens, also seitdem ich den kennengelernt habe, auch an diesen, in diesem Jahr am Sachsenring, bin ich absoluter Fan von Marcel Schrötter. Das ist so eine coole Granate. Der ist so locker flockig aus der, ich wollte jetzt gerade sagen, aus der Buchse raus. Nein, aber der ist so locker flockig. Wir hatten ein Interview mit ihm zusammen, also mein Kollege hat ein Interview geführt, ich habe die Fotos gemacht und der war am Blubbern. Das war so schön, als Journalist einfach mitzubekommen und die Fragen einfach auch in so einer, ja, so locker beantwortet zu bekommen. Die meisten, wir kennen das ja zum Beispiel auch im Fußball oder auch von den, ja, von manch anderen MotoGP-Fahrern, dass da halt immer so Standardsprüche kommen, wie, ja, wir haben uns gut vorbereitet und wir haben uns gut gefühlt und so weiter. Ne? Rossi ist zum Beispiel auch so ein Kollege, der eigentlich immer dasselbe sagt. So. Aber Marcel Schrötter, der erzählte und erzählte und von Hölzchen auf Stöckchen kam der auch und das Interview hat wirklich lange gedauert und alles war wirklich toll. Seitdem bin ich Fan von Marcel Schrötter. Naja, auf jeden Fall, was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist, wir waren in der Intact GP-Box und da stand halt das Motorrad von Marcel Schrötter und mein Kollege hat davon Fotos gemacht. Und ich stand da, habe gerade seine Kamera, er hatte irgendwie mehrere Kameras, einen habe ich gehalten und stand da und habe mir das alles angeschaut, weil diese Box ist wirklich klein. Also die ist keine 20 Quadratmeter groß, also wirklich klein. Und ich stand da und wollte einfach niemandem im Weg stehen. Auf einmal stand Sandro Cortese hinter, oder nicht hinter mir, neben mir sogar. Und tatsächlich muss, ich gebe es ehrlich zu, mein Herz hüpfte einfach so plötzlich in eine Buchse und dachte, oh Gott, jetzt steht hier. Aber ey, ganz ehrlich, ich meine, die diesen Podcast schon von Anfang an jetzt hören, wissen, dass ich glaube, am Anfang habe ich das gesagt, ich bin für eine Frau wirklich groß. Ich bin mit 1,83 gehöre ich tatsächlich zu den Riesen, zu den Basketballfrauen sozusagen. Habe ich auch mal gemacht, aber war nicht, also ist auch egal. Aber ich bin echt groß. Und dann kam so ein Sandro Cortese mit seinen 1, oh, ich glaube, der ist 1,70 oder 1,72. Also der ist gar nicht so klein. Es gibt durchaus noch kleinere, aber und dachte mir, alles klar, der ist ja süß. Übrigens, da fällt mir gerade ein, wo ich jetzt gerade denke, hier, übrigens, der ist süß. Zuvor war ich im Hotel am Frühstücken und saß da so und habe so vor mir hergedäumelt und geträumt und am Futtern gewesen. Auf einmal kam da so ein, ja, so ein junger Bursche rein. Man kann wirklich sagen, junger Bursche. Ich musste dreimal hingucken, denn als er dann näher kam und sich quasi fast neben mich an den Tisch setzte zu seinen Kollegen, sah ich, dass das Stefan Bradl war. Und es ist wirklich etwas anderes, wenn man die Leute im Fernsehen sieht oder live. Und das war unter anderem auch eines der Gründe, warum ich unbedingt mal ins Fahrerlager wollte, weil ich einfach mal sehen wollte, wie groß, wie breit, wie sportlich, wie muskulös oder wie auch immer sind die MotoGP-Fahrer oder auch die MotoTour oder MotoGP-Fahrer. Und es hat mir gezeigt, diese Jungs sind wirklich klein und schmächtig und wirklich auch dünn. Denn Stefan Bradl war, also, der hat eine Kinderbuchse getragen, mal ganz ernsthaft. Der hat eine Jeans getragen, die kann man irgendwo bei C&A in der Kinderabteilung tragen. So zumindest sah es aus, weißt du? Und ich will jetzt gar nicht lästern, das ist aber wirklich so, die sind wirklich sehr schmal und sehr klein. Und natürlich, die dürfen ja nicht so viel Gewicht haben. Und so eben war es auch bei Sandro Cortese, auch wenn er vielleicht ein bisschen größer war. Aber wie gesagt, die sind alle sehr schmal und schmächtig. Und er stand neben mir, klaute sich von irgendwie noch einen Kaffee und grinste. Und dann kam auch mein Kollege, vielleicht habe ich auch noch zu ihm Hallo gesagt, ich weiß das schon gar nicht mehr. Und dann kam mein Kollege und fing mit ihm ein Gespräch an. Und dann habe ich erstmal einfach nur zugehört und die Schnauze gehalten. Wenn man nicht weiß, was man sagen soll, ist es immer besser, erstmal einfach nur die Schnauze zu halten und zuzuhören. Und das habe ich dann gemacht. Naja, und dann irgendwann hat mich dann der Mut gepackt und ich sage, na, wie sieht's denn bei dir aus? Für wen drückst du denn dieses Jahr die Daumen? Also WM-Titel und so weiter. Und daraufhin sagt er, naja, er würde sich schon sehr darüber freuen, wenn Rossi dieses Jahr auch gewinnen würde. Und da dachte ich mir, krass, dass auch unter den MotoGP-Fahrern eben auch noch einige dabei sind, die halt tatsächlich für Rossi die Daumen drücken. Das fand ich irgendwie sehr, sehr lieb, oder nicht lieb, aber sehr sympathisch irgendwie, in meinen Augen zumindest. Und habe mich auch irgendwie innerlich darüber gefreut, dass ich mir dachte, ach guck, da sind innerhalb quasi der MotoGP-Fahrer, auch wenn Cortese da ja, warte mal, hat er der, nee, da war er gerade in die Supersportklasse gewechselt und hat auch in diesem Jahr dann den ersten oder den Titel in der, also den Weltmeistertitel in der Supersport geholt. So war das. Du siehst oder du hörst vielleicht, ich habe mir jetzt hierzu zu meiner Geschichte keine Notizen gemacht. Ich erzähle es einfach mal ganz frei raus. So, also ich habe dann Sandro Cortese gefragt, er mir geantwortet, er drückt Valentino Rossi tatsächlich die Daumen. Fand ich echt ziemlich cool. Und ich war sehr davon auch überrascht, wie klein diese Box halt war. Ich habe eben gerade schon gesagt, es ist keine 20 Quadratmeter. Und dann davon aber nicht vergessen, dass diese 20 Quadratmeter nicht reine Fläche sind, sondern 20 Quadratmeter inklusive rechts irgendwie eine Mechanikerwand, links eine Mechanikerwand, in der Mitte das Motorrad, am Ende noch irgendwie da ein Computer und dann noch ein Schrank und da am besten noch eine Kaffeemaschine. Also es ist wirklich viel Gedöns. Dann Reifen waren auch noch irgendwo gestapelt und so weiter. Also die hatten wirklich nicht viel Platz. Für meinen Kollegen und mich ging es dann danach zu Michelin, denn wir wurden so ein bisschen von Michelin, glaube ich, unterstützt, gesponsert. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall wurden wir die ganze Zeit von Michelin ein bisschen betüdelt. Es war sehr schön. Das Essen in diesem Michelin-Wagen war wirklich sehr lecker auch. Also das war, wir haben alles bekommen. Cola, Fanta, Sprite, was wir haben wollten. Buffet gab es da in diesem Haus mit Rädern. Das war sehr schön. Und dann ging es für uns später ins Fahrerlager 2 oder 1. Auf jeden Fall da, wo die Häuser mit Reifen standen. Und was ich wirklich interessant fand, war, dass zu jeder Zeit, egal ob morgens, mittags, abends, es stand immer eine Traube an Fans vor diesen Absperrungen zu diesen Riesenhäusern mit Reifen. Also von den MotoGP-Fahrern wie Rossi, Vinales, den Marquez-Brüdern. Die standen wirklich alle, diese Häuser mit Reifen standen halt wirklich alle sehr eng aneinander, nebeneinander. Das heißt, Rossi und Marquez-Brüder schlafen quasi direkt nebeneinander. Naja, und diese Traube an Menschen bzw. Fans, die war wirklich standhaft und haben auch wirklich teilweise lange gewartet. Und es kam aber immer mal wieder einer von diesen Motorradfahrern mit auf einen Roller vorbei und hielten dann auch sehr oft an, um Selfies zu machen, um Autogramme zu geben, hier noch ein Lächeln, da noch ein Lächeln und dann ging es weiter. Und auf diesen Rollern, diese Roller, die fahren halt in den Fahrerlagern, fahren die MotoGP-Fahrer als auch alle anderen vom Team immer mit so Rollern durchs Fahrerlager. Und dann steht auch dann vorne die 46 drauf von Rossi oder Marc Marquez, hier 93 und so weiter. Das heißt, die sind die ganze Zeit immer auf diesen Rollern unterwegs. Natürlich nicht in Lederkluft, sondern einfach nur in Sweatjacke und vielleicht noch eine Cappy auf und das war's. Das findest du halt einfach überall, egal wo du stehst. Es rauscht immer an dir, egal auch wie voll dieses Fahrerlager ist, es rauscht an dir immer irgendwo ein Roller vorbei. Mindestens einer, wenn nicht auch zwei oder drei und von hinten und von rechts kommt noch irgendwo ein Fahrrad und so. Also es ist wirklich sehr viel los im Fahrerlager. Naja, auf jeden Fall, da stand auf jeden Fall immer eine kleine Traube an Menschen. Viel größer, wirklich wesentlich größer war hingegen die Traube an Menschen im Fahrerlager 1 vor diesen Teamwagen, also vor den Boxen quasi. Da war es wirklich, also enorm einfach. Also jetzt nicht massenweise, aber es war schon immer eine recht große Traube, die wirklich lange gewartet haben, obwohl niemand zu sehen war. Zwischendurch ging dann von der Box dann die Tür auf und alle waren dann ganz aufgeregt. Nee, kam doch kein Marquez raus, war wieder irgendein Mechaniker, holte gerade wieder neue Reifen oder was. Also die haben wirklich lange ausgeharrt und zwischendurch kam auch immer mal wieder ein Fahrer quasi vorbei oder guckte um die Ecke, winkte, dann waren sie alle wieder aufgeregt und so und dann zwischendurch kamen sie aber auch dann, um Autogramme zu geben. Aber man darf wirklich nicht vergessen, und das habe ich auch immer unterschätzt, dass diese MotoGP-Fahrer wirklich an diesen Wochenenden total getaktet sind. Also die haben wirklich kaum Zeit. Die müssen von Test zu Pressekonferenz, zu Media irgendwas, zu Interviews, Dann duschen, keine Ahnung, was ich noch alles so machen. Also die sind wirklich getaktet. Und einer der längsten, der Autogramme gegeben hat, war tatsächlich Marc Marquez. Marc Marquez hat 2018 auch das MotoGP-Rennen gewonnen und stand tatsächlich 2 Stunden nach dem Sieg noch immer in seiner Lederkombi, die natürlich auch mittlerweile vollgesifft war von diesem Sekt da oben. Die spritzen hier mal gegenseitig an. Diese Sektdusche machen sie ja. War immer noch in denselben Klamotten, hat noch 2 Stunden später nach Pressekonferenz und Siegerehrung und dann Pressekonferenz. Und dann ist er wieder zurückgekommen, um den Leuten tatsächlich Autogramme zu schreiben. Und das verhält sich so ein bisschen dann wie so ein Schneeballsystem. Hat einer ein Autogramm und geht, kommen 2 nach und wollen auch wieder eins haben. Also diese Traube ist wirklich, also diese Menschentraube ist wirklich nicht kleiner geworden, obwohl er wirklich fleißig dabei war, Autogramme zu schreiben. Aber das, also die können das gar nicht machen, dass die jeden wirklich ein Autogramm geben können. Das habe ich dann auch mal festgestellt, weil ich immer dachte, so ja, dann schreiben die ein paar Autogramme, was soll's denn? Aber das ist wirklich, wirklich schwierig. Vor allem auch bei der Menschenmenge an Leuten, die wirklich ins Fahrerlager kommen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, ich stelle mich jetzt einfach mal eine ganze halbe Stunde auf nur einen Fleck im Fahrerlager und beobachte, was um mich herum so passiert. Und Leute, ganz ehrlich, das war das Beste, was ich machen konnte. Das war, also ich habe mich, glaube ich, während des Moto 3 Qualifyings, glaube ich, oder auch vielleicht des Moto 3 Renns, ich weiß nicht mehr ganz genau, welcher Tag das war. Nee, ich glaube, es war aber Qualifying. Einfach eine Boxengasse gestellt und ich stand da, habe nichts gemacht. Ich habe einfach nur geguckt und so und was passiert. Und es ist einiges passiert tatsächlich. Also, ich weiß gar nicht, wen ich alles gesehen habe. Das war so im Minutentakt kam immer wer vorbei, den ich kannte. Ob es jetzt Jorge Lorenzo war, der mir dann irgendwie zuzwinkerte. Dann kam Hafish Syahrin vorbei, hinten drauf auf seinem Roller. Seine, ich glaube, Ehefrau war das. Dann kam noch, boah, wer kam noch vorbei? Franco Morbidelli kam vorbei. Bradley Smith kam vorbei. Jack Miller auf dem Fahrrad. Der fuhr immer so Slalom quasi zwischen den Leuten her. Mal auf ein Rad, mal auf 2 Rädern und so. Die Lederkombi von Mattia Passini kam auch noch vorbei. Die wurde natürlich dann nicht irgendwie zum Fahrer, aber ich glaube, die wurde auf dem, also die hatte die Person auf dem Roller über die Schulter quasi sich geworfen und war Richtung Schneiderspezialisten, denn im Fahrerlager gibt es doch immer eine Dame, glaube ich, die immer mitreist oder von Event zu Event reist und diese Lederkombis wieder, ich weiß nicht, repariert oder flickt oder ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall gibt es da auch, habe ich auch ein Foto davon, wer so alles seine Kombis dahin bringt und natürlich auch Rossi, die hängt auch draußen in so einem Glaskasten, kann man wirklich sehen. Das heißt, alle, die einmal stürzen, da kommt die Lederkombi zu dieser Schneiderspezialistin. Genau. Wer kam noch vorbei? Ich weiß gar nicht mehr. Einige auf jeden Fall, die man kannte oder auch vom Sehen kannte, aus der Presse oder sonst irgendwie. Ja, das fand ich wirklich cool. Und zum Schluss hielt dann plötzlich der ADAC direkt vor meiner Nase an und der Typ am Lenker sagte: Ja, was machst du denn hier? Ich sage: Ja, ich stehe einfach nur hier und gucke. Und dann sagte: Willst du mit? Und ich sage: Wohin denn? Also, er war jetzt nicht allein im Auto, sondern da saßen noch 2 andere Männer. Ich sage: Wohin denn? Ja, hier, wir sammeln immer die ganzen geschrotteten Motorräder ein. Ich sage: Alles klar, ich bin sofort dabei. Bin hinten eingestiegen. Er durfte mich, glaube ich, überhaupt gar nicht mitnehmen. Also ich glaube nicht, auf jeden Fall musste ich ruhig bleiben. Und an ein oder zwei Stellen musste ich mich auch ducken, damit man mich nicht sieht. Naja, auf jeden Fall bin ich dann mitgefahren. Und was mir vorher nie aufgefallen ist, tatsächlich sind direkt an der Strecke entlang, quasi vor diesen Absperrgittern, ich kann es jetzt schlecht erklären, führen so kleine, ja, wie so Feldwege. Sie sind wirklich nicht breiter als ein Auto. Führen überall so kleine Feldstraßen entlang. Und das sind die Straßen, wo dieser ADAC, dieser Abschlepp-ADAC, immer hoch und runter und entlang fährt, um an bestimmten Stellen und Eckpunkten dann immer die gestürzten Motorräder einzusammeln. Und diese Straßen sind wirklich, also das sind vielleicht in der Breite 2,50 Meter, wenn es hochkommt. Und ihr wisst ja alle, wie groß so ein Jeep ist. Hinten dann mit einem Anhänger, der, ich glaube, bis zu 5 oder 6 Motorräder auftragen kann. Und dann, wenn dann noch einer entgegenkommt, wie ein anderer ADAC-Abschleppdienst oder sonst irgendwie, Leute, dann wird's kriminell. Das kann ich euch versprechen. Ich musste mich ja ducken, ich habe das jetzt nicht so mitbekommen. Wie gesagt, ich durfte nicht unbedingt gesehen werden von manchen Leuten. Deswegen habe ich nicht mitbekommen, wie sie dieses Problem gelöst haben. Wie sie 2 Jeeps inklusive Anhänger von einer Länge, weiß nicht, von 5 Metern oder was, vielleicht nicht, vielleicht auch nur 4 Meter, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf einer Straße von einer Breite 2,50 Meter, wie die aneinander vorbeifahren. Ich weiß bis heute nicht. Das war wirklich sehr spannend, dass die halt dann in was für einem Tempo die dann diese geschrotteten Motorräder aufladen, in was für einem Tempo die dann auch zurückfahren, in was für einem Tempo die dann durchs Fahrerlager fahren und dann eben die Motorräder vor diesen Boxen oder vor den Zelten, ich glaube, es war in dem Fall ja Moto 3, dann abladen. Und vor allen Dingen, wie diese geschrotteten Motorräder danach auch aussehen. Also es war wirklich teilweise herzzerreißend. Das tat einem richtig weh in der Seele. Ja, also wirklich traurig. Das war auch nochmal ein spannendes Erlebnis auf jeden Fall. Also ich habe so viel zu erzählen über dieses Wochenende, aber jetzt bin ich schon bei, ich glaube, fast einer halben Stunde. Was habe ich noch erlebt? Ich war auch in der Box von sowohl Yamaha als auch Honda. Honda hatte uns nicht gestattet, Fotos zu machen oder irgendwie Videos oder so. Yamaha hingegen schon. Und da durften wir zumindest Fotos machen, aber nichts anfassen. Habe ich auch Verständnis für, ist auch alles voll okay. Und also ich bin ja Rossi-Fan, das gebe ich auch ehrlich zu. Obwohl ich Marc Marquez auch gut finde. Ich finde, Marc Marquez ist eines der aktuell das größte Talent und der hat mit den größten Fähigkeiten momentan einfach. Also an den kommt aktuell keiner ran. Mal gucken, wie es diese Saison ist, aber nichtsdestotrotz, ich bin Rossi-Fan und ich wünsche Rossi den 10. Titel. Und dementsprechend hatte auch dieses Motorrad von Rossi für mich eine Ausstrahlung. Das war so ein bisschen wie so ein Engel wie so ein Film, ne? Da kommt ein Engel und der Engel hat hinter sich ein Licht, so ein goldenes, warmes Licht. So etwa hat sich dann für mich diese Maschine von Rossi angefühlt, als der Vorstand natürlich nicht anfassen durfte. Und das war wirklich so, das war wie so ein millionenschweres Rennpferd, was die Hufe scharrt und sagt so, ich will raus, ich bin bereit, und schnaufte und vor sich hin, also es war wirklich so, obwohl es jetzt einfach nur stand, letztendlich ist es auch einfach nur ein Haufen an Material, was klug zusammenmontiert worden ist, aber das hatte wirklich eine Aura, so habe ich das zumindest empfunden und gefühlt, das war unbeschreiblich, wirklich, also jemand, vielleicht war einer von euch, der jetzt diese Folge hört, auch schon mal in dieser glücklichen Situation in so einer Box gewesen zu sein, direkt vor oder neben einem Motorrad, einem MotoGP-Motorrad seines Lieblingsfahrers. Ich will wirklich mal gerne wissen, wie ihr oder wie du diesen Moment für dich erfahren hast. Ob dieses Motorrad für dich irgendwas ausgestrahlt hat oder einfach nicht. Das würde ich wirklich gerne wissen. Also hau es bitte unter diesem Post bei Instagram in die Kommentare. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Aber es war wirklich krass. Also das. Und diese Boxen, die waren natürlich nicht so klein wie bei Intact GP. Die waren, ich würde jetzt mal sagen, 4 bis 6 Mal so groß. Wie geleckt, du konntest vom Boden essen. Du konntest wirklich dein Essen vom Boden pieksen und ohne dass du dir darüber Gedanken machen musstest, ob da irgendwas dran ist. Du konntest wirklich essen. So picobello sauber war das da bei Yamaha. Eigentlich überall. Auch bei Honda zum Beispiel. Dann haben sie uns erzählt, wenn die aufbauen, brauchen die für diese große, also Yamaha jetzt, brauchen die für diese große für diese große Box irgendwie bis zu 6 Stunden. Abbauen dauert dann im Gegenzug dazu nur 3 Stunden. Aber immerhin, also es war wirklich schon sehr, sehr groß. So, was habe ich noch zu erzählen? Abends bin ich dann so, als dann alles vorbei war, die Qualifyings, also Samstag zum Beispiel war das dann, bin ich dann einfach ganz gemütlich nochmal, wo es dann auch ruhiger wurde, durch die Fahrerlager geschlendert und habe dann halt auch wieder ein bisschen beobachtet und dann war ich einmal auf den sanitären Anlagen und neben mir am Waschbecken macht sich gerade wieder irgendein Grid Girl irgendwie, ich weiß nicht, partybereit oder schön, aber schön war sie ja sowieso schon. Auf jeden Fall machte sie sich richtig fertig mit einem Pipapo und dann bin ich da weiter durchgeschlendert und dann sah ich Scott Redding, der 2017 ja noch mit dabei war, hat für Aprilia gefahren. Nee, stimmt gar nicht, Quatsch. Für Ducati. Der war gerade irgendwie vor eins dieser Ducati Kundenwagen, glaube ich, so nennt es, oder VIP-Wagen, glaube ich, so nennt es, wo sich halt dann viele ja, Kunden von Ducati irgendwie treffen, dann kriegen die dort auch was zu essen und so weiter. Da war er so total gechillt, entspannt, mit einem Eis in der Hand, war da mit Leuten am Quatschen und am Joken und so weiter. Auf der anderen Seite stand, glaube ich, eher None. Also, das war wirklich eine total lockere und entspannte Atmosphäre. Und ja, wo halt einfach der ganze Stress dann auch abends dann abgefallen ist von den Schultern. Und dann bin ich irgendwann weiter zur Rennstrecke. Und es war wirklich ein schöner Abend. Es war immer noch warm. Die Sonne ging so langsam unter. Und die Sonne schien dann gerade so auf das Omega vom Sachsenring. Und genau da war ich auch. Und ich habe mich einfach direkt oder mitten auf die Rennstrecke gesetzt. Der Asphalt war warm. Und es fühlte sich wirklich, und du hattest quasi, ich saß quasi auf so einer Gummispur quasi. Also da sind ja überall immer Gummispuren, gerade wenn es so bergauf geht. Und das war wirklich, oh, das war so eine brodelnde, latent brodelnde Atmosphäre. Also ich saß da auf diesem Asphalt und der war, wie gesagt, von unten warm. Und es hat sich so ein bisschen angefühlt, als ob da unten drunter, das hört sich jetzt vielleicht total bekloppt an, aber so, als ob da so Lava war, weißt du, so ein bisschen so. Da brodelt sich etwas zusammen, quasi die Ruhe vorm Sturm, bevor es dann morgen halt losgeht. Und das war wirklich schön. Dann kamen zwischendurch auch andere vorbei, viele nutzen halt die Abendstunden, um dann auf den Rennstrecken joggen zu gehen oder mehrere Runden Fahrrad zu fahren oder sich einfach zu bewegen und einfach den Stress abfallen zu lassen oder eine Runde spazieren zu gehen und so. Es war auch immer da so ein bisschen was los und es war schön von dort aus auch die Tribünen zu sehen, die jetzt natürlich auch leer waren. Ab und an war noch ein Mannequin dann zu sehen. Also es war wirklich eine wirklich schöne Atmosphäre, ein schöner Anblick, ein sehr ruhiger Anblick. Und wie gesagt, das war ein Gefühl von, morgen geht's los und jetzt ist hier gerade die Ruhe vorm Sturm. Das war jetzt, glaube ich, so alles, was ich euch von diesem Wochenende erzählen wollte. Ich war natürlich auch bei einer Pressekonferenz. Ich habe Fotos gemacht, die ich gar nicht machen durfte, wurde mir dann später gesagt. Oder währenddessen von wegen, ey, mach mal das Handy runter. Ups, wusste ich nicht. Die Pressekonferenzen sind wirklich nicht spektakulär. Eigentlich sind sie wirklich langweilig. Also ich hatte jetzt zwar so, weiß nicht, keine 5 Meter vor mir oder entfernt von mir Valentino Rossi sitzen. Das fand ich auch schön und ich war auch begeistert. Ich glaube, ich habe auch den angestarrt wie so ein Ochse. Aber ansonsten sind diese die Pressekonferenzen wirklich nicht so spannend. Gut, ich glaube, jetzt war es auch wirklich, was ich erzählen wollte. Das reicht jetzt, glaube ich, auch. Ist, glaube ich, jetzt ganz schön viel gewesen. Also, wie gesagt, Leute, wenn ihr ähnliche Erlebnisse gehabt habt im MotoGP-Fahrerlager oder auf irgendeinem MotoGP-Wochenende, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Erzählt mir davon oder auch schreibt mir eine Nachricht oder eine Sprachnachricht. Egal, ich möchte es gerne wissen. Ich möchte gerne wissen, ob ihr ein ähnlich schönes Wochenende hattet wie ich, ob ihr es ähnlich gefühlt habt, wie man sich halt einfach so fühlt, wenn man vor einem MotoGP-Motorrad steht, was man sonst einfach nur im Fernsehen immer nur sieht und man weiß, da stecken gerade Millionen drin. Wie ihr euch gefühlt habt, als ihr das erste Mal, keine Ahnung, irgendeinem MotoGP-Fahrer entgegengegangen seid, ob es jetzt Marc Marquez oder Johann Zarco oder Jack Miller ist. Lasst es mich gerne wissen. Teilt bitte mit mir eure Erlebnisse und eure Erfahrungen. Darüber würde mich wirklich sehr, sehr freuen. So, das war's mit dieser mit dieser recht langen, tatsächlich recht langen Folge. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir, auch wenn es noch ein bisschen dauert, einen tollen Saisonstart. Wir hoffen mal, dass nach Thailand dieser ganze Hype um Coronavirus und so weiter vergangen ist und es dann für uns auch wieder losgehen kann. Gut, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Mal gucken, mit was für einem Thema ich dann um die Ecke komme. Ich weiß es noch nicht. Wenn du ein Thema hast, worüber du gerne mal irgendwie eine Folge hören möchtest, sag mir auch gerne Bescheid, schreib mir eine Nachricht und dann hören wir uns in spätestens 2 Wochen. Bis dann!